Jesus, für diesen Abend. Wir danken dir, dass du derselbe bist, dass du dich nicht veränderst. Du bist nicht alt geworden. Du bist noch der gleiche, der du warst vor 2000 Jahren und vor Grundlegung der Welt. Sei du auch heute Abend in unserer Mitte, in deiner Auferstehungskraft. Schenke, dass dies eine gesegnete Zeit sei und gesegnete Stunde für einen jeden. Erquicke uns an Geist, Seele und Leib. Wirke über Bitten und Verstehen. Schenke, dass dein Heiligwort uns süßer ist als Honig, köstlicher als irgendetwas anderes in dieser Welt. Schenke uns auch diese vollkommene Freude, ein jeder, der sie nicht kennt, dass er sie kennenlernt. Und über alles, Herr, dass dein heilig Wort zu uns redet heute Abend, dass nach diesem Vortrag keine wieder derselbe sein wird, sondern dass unser Leben sich vollkommen verändert und dass ein jeder unter uns ein brauchbares Gefäß ist, durch das Gott mächtiglich wirken kann. Zu deiner Ehre, Herr. Amen. Unseren Text finden wir im 2. Timotheusbrief, 2. Timotheus, Kapitel 2, vom 19. Vers. Aber der feste Grund Gottes besteht und hat dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen, und es trete ab von Ungerechtigkeit, wer den Namen Christi nennt. In einem großen Hause aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene. Etliche zu Ehren, etliche aber zu Unehren. So nun jemand sich reinigt von solchen Leuten, der wird ein geheiligtes Gefäß sein zu Ehren, dem Hausherrn bräuchlich und zu allem guten Werk bereitet. Soweit. Nun, das Schlüsselwort in diesem Text finden wir im 21. Vers. So nun jemand sich reinigt. Das ist ein Geheimnis. Wenn man durch die Welt geht, findet man immer wieder Menschen, die es ernst meinen, die sich danach sehnen und danach trachten, ein Werkzeug Gottes zu sein. Aber sie wissen nicht ein noch aus. Eigentlich ist es erstaunlich, dass man sich in diesem irren kann. Denn die Bibel macht es so klar in Jesaja 35, da heißt es, es gibt ein heiliger Weg Gottes. Keiner wird sich darauf verirren. Auch wer töricht ist, wer nicht klug ist, kann nicht irre gehen auf diesem Weg. Also auch den Einfältigen, den Kindern, offenbart der Herr dieses. Auf diesem Weg kann man nicht irren. Und das Wort Gottes ist uns das Licht auf diesem Weg. Und hier in diesem Text wird uns nun ganz klar gemacht, wie man ein brauchbares Werkzeug in den Händen Gottes sein kann. Werkzeuge Gottes werden gebraucht in der Welt. Die Ernte ist groß, aber die Arbeiter wenige. Ein jeder, der sich Christ nennt, jeder, der es ernst meint mit Gott, sollte ein Werkzeug Gottes sein. Ob sie nun Hausfrau sind oder was sie auch sind. Ein jeder sollte ein Werkzeug sein, wodurch Gott seine Herrlichkeit offenbaren kann. Wir können es uns heute nicht mehr leisten, dass in der Welt es Christen gibt, die schlafen oder die lau sind. Ein jeder Christ sollte ein Werkzeug Gottes sein. Wissen Sie, wenn Sie in Gottes Händen sind und Gott durch Sie wirken kann, dann ist es eine kleine Sache, eine Seele zu gewinnen. Wenn wir uns wieder versammeln sollten und ein jeder hätte nur eine Seele gewonnen, nur eine Seele, dann wären wir doppelt so viel das nächste Mal. Und wenn Gott wirkt, ist es eine kleine Sache, dass durch einen 10 Menschen zum Glauben kommen. Können Sie das fassen? Wenn eine Gemeinde nicht wächst, wenn die Christen sich nicht vermehren, ist das ein furchtbarer Zustand. In der Apostelgeschichte lesen wir, täglich wurde dazu gefügt. Täglich kamen die Menschen zum Glauben. 3.000, 5.000 und täglich noch immer dazu hinzugefügt. Es kann nicht anders sein, als dass, wenn ein jeder ein brauchbares Gefäß ist in den Händen Gottes. Die Schulkinder bei der Schule, Studenten an der Universität, Frauen unter den Frauen, Männer unter den Männern. Das Evangelium sollte laufen. Es sollte sich doller verbreiten als AIDS. Verstehen Sie das? AIDS hat mit einem Menschen begonnen. Hat er den Nächsten das übertragen, den Nächsten angesteckt. Der hat dann noch eine angesteckt. Der hat noch eine angesteckt. Vor 10 Jahren war AIDS noch unbekannt in der Welt. Und denken Sie mal, wie viele Menschen es heute gibt in der Welt mit AIDS. Wie viel mehr sollte das Evangelium sich ausbreiten? Und wenn es nicht tut, liebe Christenfreunde, dann stimmt da etwas nicht mit den Christen. Möchte ich Ihnen sagen. Und wenn die Christen das nicht begreifen am Tage des Gerichts, wenn sie es erkennen. Ein jeder, keiner ist zu jung, keiner ist zu alt. Sie wissen, dass in der Erweckung 4-jährige Kinder Menschen zu Jesus geführt haben. Und nicht Kinder, sondern Erwachsene. Sie wissen von dem 4-jährigen quasi, der zu einem alten Mann ging. Wenn ich sage alt, ich bin ja auch schon alt. Vielleicht 60-jährigen oder 55-jährig. Der ging und dann sagte, Opa, die Zulus, die machen das so, dass einen Älteren nennen sie Vater, der noch älter ist, ist ein Großvater, ist der Opa. Sagte, Opa, sag mir mal, liebst du den Herrn Jesus? Und er sagt, ja. Die Zulus sagen, man muss immer höflich sein und immer Ja sagen. Das kostet gar nichts. Und das bereitet den Nächsten viel Freude. Wenn der ein Christ ist und sagt, bist du ein Christ? Sag ja. Willst du Christ werden? Sag ja. Weil der möchte ja gerne, dass man Christ wird. Und dann bereitet man ihm die größte Freude. Aber man denkt nicht daran, um Christ zu werden. So kommen denn auch viele Missionare aus dem Ausland nach Afrika, sind viele Menschen versammelt, dann sagen sie, wer möchte Christ werden? Dann heben alle Hände hoch, einige sogar beide Hände hoch. Dann blitzt es. Dann sind die Kameras voll am Berg. Und wenn er weg ist, hat keiner sich bekehrt. Hat keiner sich zum Herrn gewandt. Aber er hat die Freude bekommen. So bereiten sie dann Freude. Und der Kleine sagte zu dem Opa, Opa, bist du ein Christ? Da sagte ja. Da schaut ihn an. Er sagt, was tut die Zigarette denn zwischen deine Finger dort? Sagt der kleine 4-Jährige, was macht denn die Zigarette da zwischen deinen Fingern? Ja, sagte, ach, das ist gar nichts. Da sagte, halt, dein Leib ist ein Tempel Gottes. Und wenn du rauchst, dann schadest du deinen Leib. Und dann sündigst du. Und dieser kleine Vierjährige hat ihm ins Gewissen geredet, dass er begann zu zittern. Und er ist zu seinem Chef gelaufen und auf den Knien gefallen und sagt, bitte verzeih mir. Der Chef sagt, was ist bloß los? Er sagt, ein kleiner Junge hat mit mir über Jesus geredet. Der hat mit mir über Gott geredet. Und da habe ich erkannt, dass ich ein Sünder bin. Und immer wenn ich die Arbeit verließ und nach Hause ginge, habe ich was mitgenommen nach Haus. Ich habe immer gestohlen. Und als dieser Vierjährige mit Knabe mit mir redete, plötzlich erkannte ich, welch ein Sünder ich bin. Schauen Sie, keines zu klein, keines zu alt. Und welch ein Vorrecht, wenn wir brauchbare Gefäße sind in den Händen Gottes. Gefäße, durch die Gott wirken kann und etwas anfangen kann. Wir können ja nicht mit unseren Mitmenschen leben, ohne ein Segen zu sein. Das dürfen wir uns nicht leisten. Nun, wie werde ich ein brauchbares Gefäß? Der Schlüssel ist hier. So nun jemand sich reinigt, der wird ein geheiligtes Gefäß zu Ehren, dem Hausherrn bräuchlich und zu allem guten Werk bereitet. Ach, wie verschwenden wir doch unsere Zeit und Energie. Was machen wir? Ja, die Menschen müssen studieren, Theologie studieren. So viele haben Theologie studiert und werden Kommunisten und Sozialisten. Das ist das Ende vom Lied. Als wir in Deutschland waren, sagten sie, dass 80% der EKD-Pfarrer sich nicht gefreut haben darüber, dass Ostdeutschland frei ist vom Kommunismus. Und gesagt, die Glocken sollen nicht schallen darüber. Ja, so weit hat die Theologie uns gebracht. Wir studieren, lernen. Wir müssen mehr beten, wir müssen mehr fasten, wir müssen dieses tun, wir müssen solches Zeug anziehen, solche Schuhe. Halt mal, womit sind wir beschäftigt? Was sagt uns die Bibel? Die Bibel sagt, so sich jemand reinigt, wird ein brauchbares Gefäß in den Händen Gottes. Heute braucht die Welt Menschen, durch die Gott wirken kann. Nicht nur die schwarz gekleidet sind, nicht nur Menschen, die einen Pfarrkragen gebrauchen. Nein, wir brauchen Menschen, durch die Gott wirken kann. Wir haben genug von dem anderen Zeug. Es ist nun Zeit, dass Männer und Frauen, jung und alt, brauchbare Gefäße sind in den Händen Gottes, sonst sind wir verloren. Und wenn das nicht geschieht, dann muss der Islam kommen. Und sie bekehren zum Islam. Und die Hindus. Darum wird eine Moschee nach der anderen hier in Europa gebaut, sogar auch in der Schweiz. Und die Muslims, die sagen, der Islam sagt, wir müssen die Europäer bekehren. Die Hindus sagen, wir müssen die Europäer bekehren. Vor 10 Jahren. Als die Gurus sagten, wir gehen nach Europa, um Europa zum Hinduismus zu bekehren, habe ich gelacht darüber. Ich sage, welchen Unsinn. Kein Europäer wird so doof sein und so verrückt, dass er daran glaubt. Hinduismus, kennen Sie Hinduismus? Wir haben viele Hindus bei uns in Südafrika. Der hinduistische Glaube glaubt, dass der Urin einer Kuh heilig ist. Welch ein Europäer wird so blöd sein, und das als ein Heiligtum anzusehen? Hab gesagt, nie, die bekehren keinen Europäer. Im 20. Jahrhundert Kein Europäer wird doch ein Hindu werden. Aber die haben das klug gemacht. Allein in Amerika, sagen die Gurus, es ist ihnen gelungen, 60 Millionen Jünger Krishnas haben sie in diesen Jahren bekommen. Ich habe vergessen, wie viele Millionen in Europa. Wie haben sie es angefangen? Sie sind nicht mit der Kuh gekommen und mit dem Urin der Kuh. Sie sind mit Entspannung gekommen. Meditation, körperliche Übung mit Yoga. Wissen Sie, dass die Hindus sagen, und dass die Gurus sagen, jeder, der Yoga praktiziert, ist ein Jünger des Gurus, des Krishnas. Es gibt kaum Schulen, Hochschulen in Europa, wo nicht Yoga praktiziert wird, wo Menschen nicht meditieren. Ja, der Stress ist zu viel. Ist gut. Wenn körperliche Übung kann zwar etwas helfen, aber warum wollen Sie es mit einem Götzen tun? Tun Sie es doch ohne dem. Warum wollen Sie sich einem anderen Gott beugen? Aber sehen Sie, was geschehen ist? Die Christen sind kein brauchbares Gefäß. Jesus sagt, geht hin. Zu all den Nationen, machet Jünger von allen Menschen. Aber heute kommen die fremden Götzendiener und bekehren den christlichen Europäer. Kann man das fassen? Darum sage ich, es ist Zeit, dass wir brauchbare Gefäße sind, dass wir unsere eigenen Menschen bekehren zu Christus und dann zu den Heiden gehen und auch sie zu Christus führen. Aber wie geschieht das? Durch das man sich reinigt. Vor 40 oder 42 Jahren hat meine Mutter, meine leibliche Mutter, mir ein Buch geschenkt. Das Buch hieß, ich habe es vor 40 oder 42 Jahren gelesen. Das erste und das letzte Mal. Aber ich weiß heute noch, was ich gelesen habe. Das Buch vom Gottesleugner zum Evangelisten. Da gibt es ein Zeugnis, wie ein Gottesleugner war. Aber wie er zum Glauben gekommen ist und dann ein Werkzeug Gottes. Er hat viele, Werner Heukelbach hat viele Menschen zu Jesus geführt. Ich war sehr jung in der Zeit. Und das hat einen tiefen, guten Eindruck gemacht auf mich. Und dann habe ich gelesen, dass da eine Zeit war in seinem Leben, in seinem Dienst, wo die Menschen nicht mehr zu Jesus kamen wie vor dem. Die Kraft war nicht mehr so. Menschen wurden nicht mehr so überführt von ihren Sünden. Sie kamen noch zum Herrn, aber eine hier und der andere da, nicht in Scharen. Und dann wurde der Werner Heukelbach unglücklich und sagte, Herr, das Feuer brennt nicht mehr so, wie es brannte. Die Menschen kommen nicht mehr zu Jesus, wie sie das taten. Schließlich konnte er nicht mehr weiter, hat er aufgehört und hat gesagt, so, jetzt gehe ich ins Gebet, hat sich zurückgezogen, war allein mit dem Herrn, ist in sein Kämmerlein gegangen, und hat seinen Schreibbogen genommen und dann ist er durch sein Leben gegangen. Und dann hat er sein Leben geprüft. Und dann hat er auf den Knien gebetet und gesagt, Herr, zeig mir, ob es Sachen gibt in meinem Leben, die nicht nach deinem Sinn sind. Zeig mir, ob es Sachen gibt in meinem Leben, die unrein sind. Sachen, mit denen ich den Heiligen Geist betrübt habe. Und er hat eine Sache nach der anderen genommen und ist durch sein Leben gegangen. Und er sagt, tagelang hat Gott ihm Sachen offenbart und er hat sie niedergeschrieben. Ein nach dem anderen und hat diese Sünden bekannt und zum Herrn gebracht und Buße getan. Und dann hat es wiederholt. Er sagt, gründlich reine Bahn gemacht in seinem Leben. Er hat das getan, was wir hier finden. So nun jemand sich reinigt. Er hat sein Leben bereinigt. Ist durch sein Leben gegangen und wieder rüber gegangen. Wollte von niemand gestört werden. Alle die Sachen in seinem Leben, die nicht stimmten. Wo Lieblosigkeit war, das bekannt. Ungeduld, Zorn, Ärger, Unfreundlichkeit, Neid, Stolz, sorgfältig ist er da durchgegangen und hat sein Leben überprüft. Und dann hat er hat es gründlich gemacht wie ein Geschäftsmann, der nicht nur durch sein Geschäft geht und zählt 1, 2, 3, ach, ich schätze, da sind 100 Sachen. Nein, 100 Sachen, der hat es gezählt. Hat gezählt, so viel von diesem, zu jenem Preis. Es ist eigentlich jetzt zerbrechend, dass mit dem Irdischen wir es gründlicher nehmen, als mit dem Geistlichen. Die Geschäftsmänner, die sind viel ehrlicher, viel ernster mit ihrem Geschäft, als mit ihrem geistlichen Leben. Das ist eine traurige Sache. Manche nehmen es viel ernster mit ihrem Körper, mit ihrer Kleidung, mit ihrem Gesichtsausdruck, als sie mit ihrem geistlichen Leben. Wir sind eigentlich blöd, wenn das so ist. Das Erste sollte an erster Stelle stehen. Das Erste ist unser geistliches Leben. Das sollte an erster Stelle sein. Unser Verhältnis zu Gott. Nicht nur die Reinheit unseres Leibes, das hier gut ist, wenn wir uns täglich baden oder duschen. Hygienisch gut. Eine traurige Sache, wenn wir das nicht täten. Aber wann hatten Sie zuletzt ein geistliches Bad? Wann haben Sie zuletzt geistlich geduscht? Ja, ich bin vor 10 Jahren zum Glauben gekommen. Da habe ich eine Generalbeichte abgelegt. Und nachdem? Ja, nachdem noch gar nicht wieder. Können Sie sich vorstellen, wenn ein Mensch 10 Jahre lang sich nicht gewaschen hat, wie der aussieht? Der gehört zum Schweinestall. Der wird stinken wie ein Schwein. Wenn einer sich nicht den Kopf wäscht, die Haare wäscht, man möchte nicht bei dem nahe sein. Was für ein Geruch. Sind Sie wohl für Gott geistlich? Täglich sollten wir uns reinigen. Täglich sollten wir vor Gott treten. Uns im Lichte des Wortes Gottes sehen. Das ist der Spiegel für uns. Täglich sollten wir uns fragen, Herr, ist da etwas, was nicht stimmt in meinem Leben? Habe ich dich betrübt? Ist da irgendwas, was deinen Geist gedämpft hat? Und es wäre gut, wenn wir das von dem Vähne-Heuchelbach lehnen. Er ist schon längst tot, gestorben. Wir leben aber noch. Es wäre gut, wenn ein jeder von uns, wenn wir es in der Vergangenheit noch nicht gemacht haben, dass wir jetzt damit beginnen. Es nützt nichts, wenn wir so sind wie ein Hahn, der auf einem Misthaufen kräht. Reden fromm vom Herrn und stehen auf dem Misthaufen. Nein, der Misthaufen muss weg. Wenn wir uns reinigen. Nie werde ich das vergessen, am Beginn der Erweckung. Und in den Raum, wo wir uns versammelt haben, das war ein alter Kuhstall. Haben wir den Raum bekommen, konnten uns nicht versammeln, weil vielleicht einen halben Meter oder einen Meter hoch Kuhmist in diesem Stall war. Dann sagte ich, das Erste, was wir tun müssen, wir können uns ja nicht in diesem Mist versammeln. Der Mist muss raus, hinaus aufs Fenster, aus der Tür, haben erst mal gereinigt. Das ist, wo die Erweckung begonnen hat. Ich war aber so blind, dass ich das nicht erkannt habe, dass Gott sagte, Erlo, genauso wie du diesen Raum reinigst, wo ihr euch versammeln wollt, leiblich, so müsst ihr eure Herzen reinigen, euer geistliches Leben reinigen, dass Gott kommen kann, dass Gott wirken kann. Und dann begann Gott. Und er zeigte mir eine Sünde nach der anderen. Er begann mit dem Stolz in meinem Leben. Stolz, Hochmut, Weltlichkeit. Was werden Menschen von mir denken? Menschengunst. All diese Sachen. Wir können kein brauchbares Gefäß sein in den Händen Gottes, wenn da Schmutz ist und Unreinigkeit in unserem Leben. Sie haben gehört, der Text, der erste Vers, der 19. Vers, den ich lese. Es trete ab von Ungerechtigkeit, wer den Namen Christi nennt. Das ist der feste Grund Gottes, der besteht bis in alle Ewigkeit und hat dieses Siegel. Gott hat sein Fundament, sein Grund, worauf wir bauen sollen. Und dieser Grund hat dieses Siegel, wer den Namen Christi nennt. Wir können auch sagen, wer sich Christ nennt oder wer von Jesus Christus redet, wenn sie nur den Namen gebrauchen, den Namen nennen mit ihren Lippen, dann treten sie ab von aller Ungerechtigkeit. Und wenn es heißt alle Ungerechtigkeit, bedeutet das einiges und einiges nicht. Wenn es heißt alles, bedeutet es alles. Alles ist mit hineingeschlossen. Nichts ist ausgeschlossen. Jeder Christ also, jeder, der sich Christ nennt, sollte Abstand tun, abtreten von aller Ungerechtigkeit. Und dann sagt, in einem großen Haus sind verschiedene Gefäße. Einige goldene, einige silberne, einige hölzerne und einige irdene. Einige sind zu Ehren, andere sind zu Unehren. Aber es hört nicht da auf. Dann heißt es, wenn wir uns reinigen, werden wir Gefäße zu Ehren. Sie können also ein irdenes Gefäß sein. Wir wissen, ein irdenes Gefäß, das geht leicht kaputt. Das zerbricht so leicht. Man muss so vorsichtig sein mit dem. Wenn man etwas grob ist, dann zerbricht es. Wie anders ist das goldene, das silberne Gefäß. Dann gibt es auch ein hölzernes Gefäß. Dann gibt es auch Menschen, die sagen, ja, was kann ich nun daran tun? Ich bin nun einmal so geschaffen. Ich bin nun so. In unserer Familie war es schon so. Dies ist mir im Blut. Ich werde zornig, ich ärgere mich, dann werde ich mal wütend und schimpf. Das steckt mir im Blut. Schon meine Mutter war so, oder mein Vater und mein Großvater. Ich bin so geboren und werde so sterben. Halt! Das Wort Gottes sagt, wenn jemand kommt und uns ein anderes Evangelium verkündigt, außer dieses Evangelium, der sei verflucht. Nun hören Sie mal nach diesem Evangelium. Es gibt verschiedene Gefäße. Goldene, silberne, hölzerne, irdene. Einige sind zu Ehren, einige zu Unehren. Gute, ich bin kein Wesley. Ich bin kein großer Gottesmann. Ich bin ein nichtiger Mensch. Hören Sie. Und so werde ich immer bleiben. Halt! Gott sagt, wenn wir uns reinigen, dann wird das Gefäß umgewandelt dann wird es ein silbernes Gefäß. Dann wird es ein goldenes Gefäß. Dann wird es ein Gefäß zur Ehre Gottes. Das ist das Geheimnis. Heute Abend sage ich nicht, gehen Sie zur Universität und studieren Sie weiter. Ich sage Ihnen auch nicht, fasten Sie und beten Sie mir. Vielleicht haben Sie das schon genug getan. Hören Sie mal da mal mit auf und tun Sie endlich mal, was Gott sagt. Reinigen Sie Ihr Leben. Bereinigen Sie Ihr Leben. Warum halten wir uns auf mit so vielem frommen Zeug und tun nicht das, was Gott uns sagt? Oh, möge Gott schenken, dass wir dieses kapieren heute Abend. Dass wir nicht wie eine Ente sind, die ins Wasser hineintaucht und durch den Fluss und jenseits sich schüttelt und ist trocken. Möge dieses doch endlich mal eindringen in uns, dass wir das verstehen und kapieren. Was sollen wir? Wir sollen unser Leben bereinigen. Unser Leben reinigen. Dann werden wir Gefäße zur Ehre Gottes. Dann werden wir brauchbare Gefäße in den Händen Gottes. Darf ich ein anderes Beispiel gebrauchen? Ich habe schon auf dieser Reise, glaube ich, mehrmals gebraucht. Menschlich gesprochen, eine der gesegnetesten schwarzen Männer in Afrika, die Erweckung erlebt haben, der Erweckung erlebt hat und viele Tausende zu Jesus geführt hat. Er kam zum Glauben, er war ein ganz, ganz intelligenter Mann, außergewöhnlich intelligent. Dann kam er zum Glauben. Jesus kam in sein Herz, sein Leben wurde ganz erneut. Er heiratete und ging mit seiner Frau und reiste umher, um das Evangelium zu verkündigen. Er betete um Erweckung. Gleich von seiner Bekehrung ab hatte er ein brennendes Herz für Erweckung. Er bat, oh Gott, komm du und rette Afrika. Schenke doch, dass mein Volk sich zu dir bekehrt und die anderen Völker Afrikas. Aber nichts geschah. Er war sehr, sehr arm. Er ging mit seiner Frau. Gott schenkte ihnen ein Kind. Aber das Kind starb unterwegs. Sie konnten sich keinen Sarg leisten. Er grub ein Grab, nahm eine Decke und wickelte das Kind, den Leichnam, in eine Decke und begrub das. Neben den Hauptweg. In Afrika kann man das machen, in Europa nicht mehr. Konnten das Kind auch nicht in eine den Sarg in eine Leichenhalle bringen? Nein, musste gleich schon den folgenden Morgen ein Grab graben und das Kind beerdigen. Er litt viel Not, er war arm. Aber das hat ihn gar nicht gekümmert. Er sagt, mit dem Wohlstand, mit Luxus, dafür habe ich keine Zeit. Ich habe nur ein Herz für Jesus und für die Seelen der Menschen. Ich will Menschen zu Jesus führen. Und dann geschah etwas. Eine Nacht betete er mit seiner Frau. Er sagt, seine Frau weinte. Sein Herz war auch zerbrochen. Und sagt, Herr, schenk doch Erweckung. Komm in deines Geistes Kraft übers Land und schenke, dass Menschen sich zu dir wenden in Scharen. Und er sagt, als er auf den Knien war, plötzlich redete der Herr zu ihm und sagte, du, sag mir mal, die zwei Bettlaken, wo kommen die her? Sie hatten nur zwei Bettlaken. Als sie heirateten, kam ein Mann, solche Männer haben wir sehr viel in Afrika, da wird viel gestohlen. Stiehlt man in der Großstadt und dann nimmt man die Sachen und verkauft sie auf dem Land. Ganz billig. Eine Uhr, die vielleicht 500 kostet, kann man zu 50 kaufen. Dann kommen sie mit einem Wagen und verkaufen die Sachen. Und ihm begegnete solch ein Mann und sie hatten keine Bettlaken. Er und seine junge Frau. Und da sah er diese Bettlaken, es war gute Qualität, in Europa gemacht. Ei, sagte, wie teuer sind die? Und zu ganz günstigem Preis. Dann hat er die gekauft. Und die gebrauchten sie Tag ein, Tag aus. Waren die einzigen Laken, die sie hatten. Und da sagte der Herr, wo kommen die her? Wo hast du die gekauft? Ja, hey, die habe ich von dem Mann gekauft. Wo kommen die her? Ja, das weiß ich nicht, Herr. Wo kommen die her? Ja, wo die Möglichkeit besteht, dass er die gestohlen hat. Ja. Denn hast du etwas Verfluchtes in deinem Haus? Darauf liegt der Fluch Gottes. Gott kann nicht etwas Gestohlenes segnen. Dann begann der Kampf. Er sagte, Herr, ich kann die doch nicht verbrennen. Da müssen wir ohne dem schlafen. Aber er sagte, als Gott wieder ihn mahnte, stand er auf, ohne ein Wort zu sagen. Ging er hinein in das Zimmer, holte die zwei Bettlaken ab vom Bett, ging um das Haus, hatte seine Streichhölzer bei sich und zündete die an. Er sagt, das hat etwas gekostet, aber er hat es getan. Er hat es auch nicht mit seiner Frau besprochen. Die Schwarzen sind nicht wie die Europäer. Die Europäer, das Erste, was er tut, gewöhnlich bespricht es mit der Frau. Und dann tut es. Sie tun das einfach. Vielleicht ist gut, dass er es nicht getan hat. Vielleicht hätte sie ihn davon abgehalten. Aber natürlich sind nicht alle Frauen wie Lots Frau. Nein, es gibt auch gute Frauen. Gut, er sagt, am nächsten Morgen, das war fast zu Mitternacht, am nächsten Morgen schaut er aus sein Fenster heraus und da räucherten sie noch. Er sagt, das war gute Qualität. Die halbe Nacht haben die geräuchert, bis sie zur Asche waren. Was geschah, nachdem die zwei Bettlaken verbrannt waren und er das als Sünde bekannt hatte? Er konnte die nicht zurückbringen zu dem Mann, weil er nicht wusste, wer der Mann war. Die kommen nur und gehen, ziehen durchs Land. So konnte er es nicht zum Eigentümer zurückbringen. Er wusste nicht, wer der Eigentümer war. Und er kannte auch nicht den Mann, von dem er es gekauft hat. So hat er es denn angezündet. Und lieben Freunde, als der Mann sich reinigte von dem, wurde er ein brauchbares Gefäß. In East London hatten in kurzer Zeit sich 3000 Menschen bekehrt. An anderen Orten 5000, 8000, in einem Nu. Da wirkte der Geist Gottes. Sehen Sie, da war etwas im Haus, das nicht stimmte und in seinem Leben. Und das war wie ein Fluch. Aber als er sein Leben reinigte und Buße tat und sich zu Gott wandte, da konnte der Geist Gottes wirken. Ich glaube von ganzem Herzen, dass es keine Bibel gibt für Afrika, und eine andere für Europa. Wir lesen dieselbe Bibel. Ich verkündige dasselbe Evangelium hier, als wie bei uns in Afrika. Es gibt keinen Gott für die Europäer und dann einen Gott für die Afrikaner. Nein, es ist überall gleich. Und bei Gott ist kein Ansehen der Person. Aber der sich zu Gott wendet, und dem Worte Gottes gehorsam ist, der erlebt, was Gott verheißen hat, dann kann der Geist Gottes wirken. Im Jesaja-Buch, Jesaja 52, Vers 11, heißt es, reinigt euch, die ihr des Herrn Geräte tragt. Er sagt nicht, reinigt die Geräte. Reinigt euch, die ihr des Herrn Geräte tragt. Das ist ein Wort, das an jeden Pfarrer, jeden Prediger, jeden Pastor, jeden Evangelisten gerichtet ist. Wenn doch die Verkündiger des Evangeliums in der Welt und die Prediger dieses Wort zu Ohren nehmen und zu Herzen nehmen würden, reinigt euch, die ihr des Herrn Geräte trägt. Reinigt die Hände, reinigt die Lippen, reinigt die Herzen. Sünde, Unreinigkeit ist wie ein Fluch im Leben eines Menschen, der sich ein Diener Gottes nennt. Und jeder Verkündiger des Evangeliums und jeder, der den Namen des Herrn Jesus nennt und reinigt sich nicht von der Ungerechtigkeit, von seiner Ungerechtigkeit, von seinen Sünden, ist schuldig vor den Heiligen Gott. Lasst uns mal die Menschenfurcht fahren. Lasst uns Menschengunst fahren lassen und endlich kapieren, wir stehen vor Gott und haben es mit einem heiligen Gott zu tun. Und wir sind schuldig, wenn wir dem nicht gehorsam sind. Reinigt euch. Sind Sie diesem Wort Jesu gehorsam? Tun Sie das? Wenn Gott sagt, reinige dich, reinigen Sie sich? Können Sie vor Gott jetzt treten und sagen, ja, Herr, ich habe das verstanden und ich habe es getan. Haben Sie Ihr Leben gereinigt? Und gründlich gereinigt? Nicht halbe Sache gemacht? Das ist das Geheimnis. So nun sich jemand reinigt, wird er ein brauchbares Gefäß in den Händen Gottes. Wie dankbar wäre ich, wenn heute Abend ein jeder das vernehmen wird. Und liebe Bruder, wenn Sie das nicht hören, was ich jetzt sage, wenn Sie zu Hause sind, fragen Sie bitte Ihre Frau, was hat der Elo gesagt? Und dann, liebe Schwester, sagen Sie es Ihrem Mann, flüstern Sie es ihm ins Ohr hinein, du musst dich reinigen. Du musst dich reinigen. Sie sind ja dazu bestimmt, um Ihrem Mann eine Gehilfin zu sein. Wir waren in Verirnachem, in einer Stadt, nicht weit von Johannesburg. Und hatten eine Frauenversammlung. Viele hunderte Frauen, weiße Frauen, die hatten mich eingeladen. Und nach dem Dienst waren da viele Menschen, die gern wollten, dass man mit ihnen betete. Waren auch Männer. Einige Frauen hatten ihre Männer mitgebracht. Das war sehr gut. Und ich war allein dort, da waren keine Mitarbeiter. Und als ich da in den Nebenraum kam, da waren da 100, 200, vielleicht noch mehr Menschen, die sagten, ach, bete auch für unseren Leib. So, Menschen, das kann ich nicht. Ich bete nicht einfach für Menschen. Die Bibel sagt, wenn jemand krank ist, bekennt eine dem anderen eure Sünden und dann betet für einander. Also, in göttlicher Heilung ist das Geistliche an erster Stelle. Erst das Geistliche. Das Herz muss gereinigt werden. Dann sagte ich, ich kann nicht. Ich kann doch nicht mit Ihnen allen reden, mit 200 Menschen. Ja, doch. Im Plattdeutsch sagt man, sagen Sie, Menschen, sein Willen ist sein Himmelreich. Der Mensch will seinen Willen haben. Wir können den haben, aber eines Tages werden wir ihn nicht haben können. Wir hörten in diesen Tagen von einem Pfarrer, dass ein junges Mädchen, 17 Jahre alt, von Krebs stirbt. Und sie ruft aus, ganz laut, ich will nicht sterben, hilft mir, ich will nicht sterben. Und sie liegt auf dem Sterbebett. Ja, Kinder können dickköpfig sein und ihren Willen haben. Und wenn es nicht geht, dann stampfen sie sich oder werfen sie sich auf den Boden.
Aber eines Tages wird's nicht nach ihrer Pfeife tanzen. Die Mutter zwar und der Vater, der kann nach unserer Pfeife tanzen, aber der liebe Gott, der wird das nicht tun. Dann können wir ausrufen, ich will nicht sterben, aber wir werden sterben, wenn Gott es sagt. Und darum ist es gut, dass wir lernen, uns zu beugen unter der gewaltigen Hand Gottes. Und dass wir uns demütigen. Und dann sagte ich, gut, wenn Sie das wollen, dann bitte ich um eines. Ein jeder, der denke jetzt schon über nach. Wenn wir uns treffen in der Seelsorge, dass wir nicht lange in einem Zirkel gehen, sondern dass ein jeder klipp und klar sagt, dass wenn wir beten, zu Jesus kommen mit unseren Sünden und dass jeder weiß, dies habe ich gemacht und das habe ich gemacht. Und sagt, wer ist der Erste? Da sagt ein ältlicher Mann, ich. Sagt, gut, kommen Sie denn. Da sagte, Frau, komm mit. Und fasste sie an seine Hand. Da sagte ich, ach, in der Seelsorge ist es gut, wenn es unter vier Augen ist. Es ist besser, wenn wir alleine sind und wenn die Frau nicht dabei ist. Nein, 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 sagte du, Elo, ich habe noch nie etwas ohne meine Frau gemacht. Sie weiß von allem. Auch hier. Oh, dachte ich, gut, dann kam die Frau mit. Und als wir dort im Raum waren, im Seelsorgeraum, da sagte ich, gut, was haben Sie auf dem Herzen? Ach, es ist Arthritis. Ich habe solche Schmerzen in meiner Brust und in meinen Knien. Er nannte alles auf, Körperliches und gar nichts Geistliches. Da sagte ich, hören Sie mal, Sie haben mit dem Fikierten begonnen. Ich habe ja gesagt, ja, im Jakobusbrief sagt, wenn jemand krank ist, bekennt eine dem anderen eure Sünden. Wir müssen mit dem Geistlichen beginnen. Ich sage, wie steht's mit den Sünden? Ach, sagte du, das ist eigentlich etwas, was mich nicht plagt. Da kümmere ich mich nicht sehr um. Ich sage, oh, ich freue mich sehr. Ich habe solches Vorrecht sehr selten, dass ich einen Engel begegne. Nein, nein, ich sage nicht, dass ich ein Engel bin. Ich sage, wir haben sehr wenige von solcher Art in dieser Welt. Ich sage, nun sagen Sie mal, vor dem wir beten, was haben Sie schon geistlich falsch gemacht? Ach, sagt er, ah, da ist eigentlich nichts. Und da plötzlich beginnt die Frau und sagt, ach, Vati, sag ihn doch, wie zornig du wirst, wenn du mit dem Auto fährst. Und da ist einer, der nicht gleich wegfährt oder was falsch macht, wie du fluchst. Ja, 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 das stimmt. Denn sag doch auch, wie jähzornig du wirst, wenn du mit dem Auto fährst und dann kommt ein Schwarzer und fährt an dich vorbei. Und du bleibst zurück. Ja, das stimmt. Da sage ich, ach, lieber Mann, Sie haben was Gutes getan, dass Sie die Frau mitgebracht haben in der Seelsorge. So, dann habe ich der Frau erstmal gedankt, dass sie so gut waren. Lieben Brüder und liebe Väter, wenn Sie nicht wissen, keine Sündenerkenntnis haben, rufen Sie doch mal die Frau und sag ehrlich mit mir, die weiß, was Sie falsch gemacht haben. Und dann bedecken Sie das nicht, sondern schenken Sie dem Mann klaren Wein ein. Vielleicht bringt ihm das zur Umkehr. Vielleicht wird ihm das helfen, dass er nicht in die Hölle fährt. Jesus ist nicht für die Guten gekommen. Jesus ist nicht für die Gesunden gekommen. Jesus ist für die Sünder gekommen. Und wenn Sie meinen, Sie sind gut und fromm und haben noch nie gesündigt, dann gehen Sie verloren. Jesus ist für die Sünder gekommen. Jesus nimmt die Sünder an. Und darum helfen Sie Ihrem Mann, wenn er so blind ist und nicht sehen kann, erinnern Sie wohl ihn daran. Vielleicht geht ihm das Licht auf. Und dann kann er auch dementsprechend handeln. So nun jemand
sich reinigt.
Das ist der Schlüssel. Und wenn sie sich reinigen, wird ihr Leben sich vollkommen verändern. Versuchen Sie es nur einmal. Sehen Sie, ob das stimmt oder nicht. Sie werden ein brauchbares Gefäß zur Ehre Gottes, im Reiche Gottes. Nun habe ich geredet von, so wir uns reinigen, von der Sünde. Hier in der Luther-Übersetzung heißt es etwas anders. So wir uns reinigen von solchen Leuten. Es gibt verschiedene Übersetzungen. Einige sagen, wenn wir uns reinigen von solchen Leuten. Einige, wenn wir uns reinigen von den Sünden. Es schließt beides ein. Sie kennen wohl das deutsche Sprichwort. Sag mir, mit wem du umgehst. Sag mir, wer deine Freunde sind. Dann sag ich dir, wer du bist. Es ist gut, wenn wir die rechten Freunde haben. Hier in diesem Kapitel lesen wir von Leuten, die ungeistliches Geschwätze sind, ungeistliche Sachen reden, ungeistliches Geschwätz führen. Und er sagt, entschlage dich, trenne dich von solchen. Ihr Wort frisst wie der Krebs. Lieben Freunde, es gibt Menschen, die nicht im Dienste Gottes stehen und nicht Gottes Weg treiben, sondern des Satans Werk. Nicht für die Wahrheit streiten, sondern für die Lüge. Und die Bibel sagt, solche meide. Von solchen trennen sie sich. Denn ihr Wort frisst wie der Krebs. Und der Herr sagt, rühre nichts Unreines an. Wenn Sie ein Verhältnis haben mit einem Menschen, das nicht recht ist, stoppen Sie damit. Wenn Sie einen Freund haben oder ein Freund und Sie leben in der Hurerei, Sie leben wie verheiratete Menschen und sind nicht verheiratet, das ist dem lieben Gott ein Gräuel. Vor dem sie vor dem Altar Gottes gestanden haben. Solche Freundschaft wird dem Menschen nicht zum Segen, sondern zum Unsegen. Und nun zum Schluss. So nun jemand sich reinigt, der wird ein geheiligtes Gefäß sein zu Ehren, dem Hausherrn bräuchlich. Der Hausherr ist Gott. Ist Jesus Christus und zu allem guten Werk bereitet. Zu allem guten Werk bereitet. Möge Gott schenken, dass auch unter uns es heute Abend solche geben wird, die sich reinigen. Dass hier in Europa Menschen sind, die bereitet werden, um ein brauchbares Gefäß in den Händen Gottes zu sein. Ein goldenes Gefäß im Reiche Gottes. Ein silbernes Gefäß im Reiche Gottes. Dazu ruft Gott uns heute Abend. Möge diese Stunde und möge dieses Wort und diese Botschaft nicht vergeblich gewesen sein. Möge jeder Hörende ein Täter sein und sagen, so Herr, durch deine Gnade von heute ab soll auch dieses Wort in meinem Leben gelten. Und ich will nicht mit meinem Schmutz und Dreck, mit meinem Mist, entschuldigen, dass ich das sage ich nur, dass Sie das kapieren, in diese Nacht hineingehen und in die ewige Nacht, sondern mich reinigen. Er verheißt uns, wenn wir unsere Sünden leugnen, wird es uns nicht gelingen. Wenn wir sie aber bekennen und lassen, werden wir Barmherzigkeit erfahren. Und das Leben geht dahin, lieben Freunde. Wir wissen nicht, wer der Nächste unter uns sein wird. Wie schnell geht das Leben dahin? Wenn wir schließlich erwachen, ist das Leben vorbei. Lasst uns die Zeit auskaufen und wirken, solange es Tag ist. Und die herrlichste Zeit ist, wenn wir noch jung sind. Wenn man älter wird, dann fühlt man, dass man älter wird. Dann kann man nicht mehr so reisen. Dann kann man nicht mehr so fliegen. Dann kann man die Klimaunterschiede nicht mehr so ertragen, wie als in der Jugend. Vergeuden Sie nicht die Zeit. Später können Sie sagen, ach, die kostbaren Jahre, die die Heuschrecken gefressen haben. Die kostbare Zeit, die ich vergeudet habe. Und wir werden, wir müssen vor Gott Rechenschaft ablegen. Für jeden Tag unseres Lebens. Möge der heutige Abend denn dazu dienen, dass wer sich noch nicht gereinigt hat, sich reinigt. Und wer sich gereinigt hat, er wieder vor Gott tritt und sagt, Herr, wirke durch deinen Geist, durch den Heiligen Geist in meinem Leben, dass mein Leben kristallklar ist, dass da nichts ist, was dich betrübt, dass auch ich durch deine Gnade ein Gefäß bin im Reiche Gottes zu deiner Ehre. Lasst uns beten. Wir danken dir, Herr, für dein Wort. Wir danken dir, dass du es uns klar machst, uns den Weg zeigst. Dass wir wissen, was du von uns forderst, was du von uns erwartest und was du verlangst von einem jeden unter uns. Klein oder groß, reich oder arm. Ob wir nun scheu sind, ängstlich, nervös, was es auch sei, woran wir leiden. Du zeigst uns, was du von uns erwartest, dass ein jeder sich nun reinigt, auf dass er ein brauchbares Gefäß ist in den Händen Gottes, durch das du wirken kannst über Bitten und Verstehen. Wirke nun durch den Heiligen Geist. Zeige uns, was wir falsch gemacht haben. Erforsche unsere Herzen. Gehe durch unser Leben und alles, was nicht stimmt, lege deinen Finger darauf, dass wir das zu dir bringen können, sodass wir gereinigt werden mit deinem teuren Blut und dadurch Gefäße werden, durch die du wirken kannst, dass die ganze Schweiz gesegnet wird, ganz Europa und die ganze Welt. Amen.